SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Schriftstellerinnen und Schriftsteller, so stellt man sie sich gerne vor, sind freie Geister, die ungebunden durch die Welt ziehen, in malerischen Rückzugsorten Verse schreiben und dabei nur ihrer Kunst verpflichtet sind. Ein Leben wie Gott in Frankreich oder Goethe auf Italienreise. Doch die Realität, die kann anders aussehen. Die Herausforderungen des Schriftstellerdaseins bringen auch mit finanzielle Unsicherheit, befristete Stipendien, schlecht bezahlte Lesungen und immer wieder die Frage, wie sich Kunst und Existenzsicherung miteinander vereinbaren lassen. Eine, die darüber aus eigenen Erfahrungen sprechen kann, ist Zlata Roschall. Gemeinsam mit ihrer Autorinnenkollegin Katharina Bendixen hat sie jüngst eine Textreihe im Yadu-Magazin, einer Online-Publikation des Goethe-Instituts, herausgegeben. Dort schreiben Autoren und Autorinnen über eine im Literaturbetrieb etablierte Möglichkeit, sich das Schreiben zu finanzieren, nämlich das Residenzstipendium. Und über die schwierigen Bedingungen, die damit einhergehen. Zlata Roschall, Ungeziefer in der Stipendiumswohnung, Kafka-Reminiszenz oder eine glatte Frechheit? Was sagen Sie?
Wahrscheinlich nichts von beidem, eher die harte Realität von solchen Residenzstipendien.
So ein Residenzstipendium oder ein Aufenthaltsstipendium, können Sie uns beschreiben, was das eigentlich ist?
Ja, das ist ein sehr verbreitetes Modell, um Künstler, Autoren und so weiter zu fördern. Und zwar ist es ein Stipendium, das verbunden ist mit einer Anwesenheit in einem bestimmten Ort. Das können spezielle Künstlerhäuser sein oder Villen verstorbener reicher Menschen oder Türme, Bahnwärter, Häuschen, Zimmer mit Gemeinschaftsbädern. Und Autoren bewerben sich dann mit einem Projekt, an dem sie arbeiten wollen. Und wenn sie genommen werden, müssen sie dort für eine Weile leben. Also manchmal einen Monat, manchmal ein halbes Jahr oder auch ganzes Jahr. Und meist ist das aber verbunden nicht mit dem Schreiben an sich, sondern mit vielen kostenlosen Lesungen, Workshops, Vorträgen und so weiter.
Man stellt sich das ja alles so ein bisschen glamourös vor, aber auch wenn man ihre Textreihe liest, merkt man, hoppla, das ist vielleicht auch oft mehr Schein als Sein. Was ist denn eigentlich das Problem mit diesen Stipendien?
Ein Problem ist zum Beispiel, dass man oft ausgenutzt wird als billiges Maskottchen. Meist muss man Verträge, Regelwerke unterzeichnen, die auch ziemlich demütigend sind, zum Beispiel verbunden mit einer strikten Residenzpflicht. Das heißt, man darf keinen Besuch empfangen. Man muss die ganze Zeit anwesend sein. Man darf oft keine Kinder, keine Partner mitnehmen, auch wenn das Stipendium eigentlich nicht mal die Miete zu Hause deckt. Und es gibt auch oft hygienische Missstände und es fühlt sich oft nach einem Gefängnis an.
Sie und Katharina Bendixen haben auch gemeinsam ein Nachwort zu dieser Reihe verfasst und da schlagen Sie ganz konkret Verbesserungsvorschläge vor.
Die Verbesserungen sind eigentlich sehr einfach und logisch und es ist komisch, wie selbstverständlich das Ganze eigentlich wäre. Zum Beispiel, wenn wir uns die Dotierungen der meisten Residenzstipendien in Deutschland ansehen, sie bewegen sich bei etwa 1.000 Euro im Monat. Das hört sich erstmal nach viel Geld an. Von 1.000 Euro können die meisten im besten Fall ihre Miete zu Hause zahlen. Also ich kann nicht mal das, weil ich in München in einer teuren Stadt lebe. Die meisten Stipendien sind einfach absolut unterdotiert. Wie soll man denn wirklich vor Ort leben und schreiben können, wenn das Geld dafür fehlt? Dann kann man sich fragen, in welchem Zustand ist überhaupt das Zimmer, die Wohnung, das Haus, was man anbietet? Könnte man da zum Beispiel Spinnennetze beseitigen oder Staubschichten? Gibt es einen Bürostuhl, wo man wirklich lange am Laptop sitzen kann? Die meisten Residenzen haben nicht mal das. Also ich glaube, ich war bei 8 Residenzstipendien bisher und ich hatte in keinem einzigen Zimmer, in keiner einzigen Wohnung einen Bürostuhl. Das nächste wäre, ist das Stipendium wirklich dazu da, um an Literatur zu arbeiten oder ist es eher ein Anlass, um kostenlose Leistungen zu fordern. Zum Beispiel kann man die Kalkulation schon verstehen, der Geldgeber. Man kann ein Auto einladen, zum Beispiel für 1.000 Euro im Monat und dann leistet er ganz viel umsonst. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich 2 honorierte Lesungen mache, verdiene ich damit etwa so viel Geld wie für einen Monat Residenzstipendium. Also auch so ein bisschen eine Art ökonomische Ausbeutung. Und dieses Bild, das wir von Autoren haben, wie Sie gesagt haben am Anfang, dass es so freie, ungebundene, meist männliche Genies sind, die um die Welt herumreisen, muss sich einfach verändern. Denn Autoren sind auch sozial eingebundene Menschen. Sie haben Partnerschaften, sie haben Kinder, sie haben Angehörige, die sie zu pflegen haben und so weiter. Und sie können auch selber entscheiden, wann für sie eine Anwesenheit sinnvoll ist. Man muss Autoren nicht zu ihrem Glück zwingen. Sie sind alles erwachsene Menschen. Und am Ende haben wir auch so also einen Kommentar, dass Autoren sich auch nicht ständig bedanken müssen für alles und immer alle Forderungen erfüllen, weil Autoren einfach am Ende dieser Kette stehen und viel abhängiger sind, viel verletzbarer ökonomisch und so weiter als die Gastgeber in solchen Häusern. Und Autorschaft ist Schriftstellerei, ist sowieso ein sehr prekärer Beruf, der aber trotzdem gesellschaftlich relevant ist und wertvoll und kostbar, denke ich. Also das, was wir brauchen, ist einfach nur etwas Interesse für die realen Arbeitsbedingungen von Autoren und ein bisschen guten Willen, um das Ganze diesen Bedingungen anzupassen.
Zlata Rochal, auf ihrem Instagram-Account sehe ich immer wieder, sie schreiben ja auch viel auf ihren sozialen Medien über die Arbeitsbedingungen in der Schriftstellerei. Und sie sind promovierte Literaturwissenschaftlerin, sie sind Lyrikerin, sie haben zwei Romane veröffentlicht. Der erste, 153 Formen des Nichtseins, der war für den Deutschen Buchpreis nominiert. Gerade ist ihr neuer Gedichtband erschienen. Na, da könnte man ja auch meinen, sie sind dick im Buchbusiness. Also finanzielle Sorgen oder so ein Stipendium, das müssen Sie sich ja gar nicht machen. Ist das so oder gehört das auch zu diesem Mythos, den Sie versuchen zu entzaubern?
Ich glaube, mir geht es ganz gut im Vergleich zu vielen anderen Kollegen, also vor allem im Lyrikbereich. Im Lyrikbereich ist es fast unmöglich, davon zu leben, von der Literatur. Ich frage mich aber jedes Mal zum Beispiel bei einer Lesung auf der Buchmesse, wie viele Besucher wissen denn überhaupt, dass die meisten Autoren umsonst lesen? Oder dass die meisten Lyriker sogar auf die eigenen Kosten anreisen. Was ist der Unterschied zwischen Brutto und Netto bei einem Honorar? Also ein Brutto-Honorar, das ich einem Autor auszahle, ist nicht das gleiche wie das Einkommen, das wirklich bei ihm landet. Das ist nur ein Bruchteil davon, wenn man Steuern, Sozialversicherungen und so weiter abzieht. Und im Betrieb geht es einfach so viel um Geld, um Macht, um Konkurrenz, die nochmal künstlich gepusht wird mit Hilfe zahlreicher Wettbewerbe, aber sie selten direkt thematisiert. Und diese, ja, Entzauberung ist etwas, was wahrscheinlich jeder selbstständige Autor durchlebt, sowieso, aber trotzdem sehr selten öffentlich darüber spricht. Das hat viele Gründe. Einmal, weil man sich vielleicht als ein Nestbeschmutzer empfindet, weil man sich schämt dafür, weil man sich fragt, kann ich es mir leisten überhaupt? Schade ich mir selbst? Mir geht es sowieso nicht gut. Warum soll ich das Ganze noch verkomplizieren? Und ich denke, dass es doch etwas absurd ist, wenn man als Autor über alles Mögliche schreibt, in der Welt aber nicht über die eigenen Arbeitsbedingungen. Das fühlt sich falsch und auch ein wenig feige an.
Ja, Sie verarbeiten das Thema ja auch künstlerisch in Ihrem neuen Gedichtband mit dem schmissigen Titel Ich brauche einen Waffenschein, ein neues bitteres Parfüm, ein Haus, in dem mich keiner kennt. Auch da verarbeiten Sie ja diese Erfahrung und die, wie Sie vielleicht auch sagen, Tabuthemen auch künstlerisch. Also es scheint, interessiert Sie ja auch das Potenzial, das literarisch darin steckt.
Ja, natürlich. Also wenn ich jahrelang über etwas nachdenke und mich auch täglich über den Literaturbetrieb aufrege, dann geht es natürlich auch in Texte ein. Und ich glaube, ich mache der Thematik auch gar keinen Unterschied, ob es jetzt ein Zeitungsartikel ist oder so eine Textreihe am Magazin, ein Essay oder ein Roman oder ein Lyrikband, weil auch während ich irgendwas schreibe, denke ich ja auch die ganze Zeit, wovon werde ich denn weiterleben, wie viel Geld bekomme ich zum Beispiel für diesen Text oder für unser Gespräch, für ein Interview und so weiter. Habe ich genug Bewerbungen verschickt? Läuft da noch irgendwas? Habe ich noch eine Chance auf das nächste Residenzstipendium zum Beispiel? Wann kommt das nächste Buch heraus? Kommt es rechtzeitig heraus? Wird der Augenblick gut sein? Und so fort. Und die einzige Möglichkeit, nicht verrückt zu werden dabei und irgendwie fertig zu werden mit diesem Druck und auch mit der Scham, die sich anstaut, ist, denke ich, das Schreiben. Und dann schließt sich einfach der Kreis und dann wird das Ganze irgendwie sinnvoll. Und ich denke auch, dass Literatur natürlich an sich funktioniert, in sich geschlossen ist und gleichzeitig auch eine Art von gesellschaftlichen Auftrag hat. Also auf irgendeine Weise müssen literarische Texte unsere Gesellschaft ja auch klüger und gerechter machen, bilde ich mir ein. Jetzt natürlich nicht auf direkte, instrumentalisierte Weise, aber auch über solche Sachen muss man sprechen.
Nächste Woche feiern wir den 1. Mai, der Tag der Arbeit, ein Tag, an dem traditionell über Arbeitsbedingungen, soziale Gerechtigkeit und faire Löhne diskutiert wird. Jetzt stellen wir mal uns vor zu diesem Anlass. Sie werden von allen Aufenthaltsstipendien vergebenden Institutionen, von Verlagen, allen Buchgewerken eingeladen und sollen ansagen, verbessern Sie dies und das. Was ist Ihre Utopie?
Dass man gut dotierte Stipendien bekommt und möglicherweise verbunden mit einem Ort, den man nutzen kann zum Schreiben, aber nicht unbedingt. Das heißt, man kann selber entscheiden, ob man das braucht, ob man es einrichten kann. Und ein Stipendium, wo es um Texte geht und wo Literatur wertgeschätzt wird, wo ich nicht ausgenutzt werde, wie gesagt, als Maskottchen oder als billige Workshop-Kraft und so weiter. Also ich brauche das Gefühl, dass das, was ich mache, wichtig ist und relevant und dass es das Geld auch wert ist.
Und auch das wünschen wir natürlich den Autoren und Autorinnen. Vielen Dank für das Gespräch und Ihre Utopie, Zlata Ruschall. Zlata Ruschalls aktueller Lyrikband »Ich brauche einen Waffenschein, ein neues bitteres Parfüm, ein Haus, in dem mich keiner kennt« ist im Wunderhorn Verlag erschienen.